Luhmann, am 8. Dezember haben Sie Geburtstag.
Ja.
Und zwar 1927 geboren. Das heißt, Sie nullen, wie man so schön sagt, in diesem Jahr. Sie kommen hier aus den Niedersächsischen, in Lüneburg, geboren.
Ja.
Sie waren 10, 1937, das heißt 12, als der Krieg ausbrach. Das heißt, in dem Moment, wo Sie praktisch zum Bewusstsein kamen, war die Welt schon auf den Kopf gestellt oder ist Ihnen das damals nicht so vorgekommen?
Das ist schwer wirklich genau zu sagen. Also an sich war das die Nazi-Umwelt ein Problem für mich. Und dann war der Krieg eigentlich nur so die weitere Konsequenz, nicht? Und
Wieso war die Nazi-Umwelt ein Problem für
naja,
Sie?
ich musste in Hitlerjugend und all diese
Ja.
unangenehmen Sachen marschieren und grüßen und dann auch die ganze Situation, dass man also die Selbstdarstellung des Regimes einfach widerlich fand und
Kam das aus dem Elternhaus? Ihr Elternhaus ist ein
ja.
großbürgerliches, kann man das sagen? Brauerei, habe ich
Ja,
gelesen.
ja. Mein Vater hatte Schwierigkeiten ganz am Anfang mit dem Regime und hat sich dann sehr zurückgehalten. Hat sich auch uns gegenüber eigentlich nie wirklich geäußert.
Es gab keine Parteibindung Ihrer
Nein,
Eltern. Eigentlich
ja.
ist das ja Lüneburg
Ja, das
nicht
war
unbedingt
nicht.
eine Gegend, wo man sagen könnte, da hat es nie Nazis gegeben.
Nee, nee, nee. Aber er hat am Anfang 33 Ärger gehabt. Sie haben seinen Schachclub in die SA überführt und er hat den schnell noch auflösen können.
Aha.
Und solche Sachen, also Kleinigkeiten an sich, aber er war sehr vorsichtig, nicht? Und
Dann brach der Krieg aus, 39,
mein Vater
Schweigen.
wurde eingezogen, aber so in der Reserve gehalten. Er war Offizier gewesen im Ersten Weltkrieg und hatte so Ausbildungswachen und so. Und ist erst gegen Ende des Krieges wirklich im Volkssturm sozusagen an die Front gebracht worden.
Gegen Ende des Krieges waren Sie schon
Da war ich auch eingezogen.
17, nicht? Wie erwischte Sie das? Also Sie machten erst normal in
Ja, wir
Lüneburg
waren
auf dem Gymnasium?
Luftwaffenhelfer, nicht? Ab 15 war ich Luftwaffenhelfer.
Also ab 43?
Ab 43. Und dann wurde ich gegen Ende 44 eingezogen. Und hatte noch eine Ausbildung, Schießen und so. Und wir hatten so diese
Am
kleinen,
Gewehr.
ja, Gewehr und dann diese kleinen 2 Zentimeter Anti-Flak-Geschütze, die aber nur 2000 Meter hoch reichten, also nie wirklich zum Zuge kamen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was. Es war auch nur eine ganz kurze Ausbildung und dann wurde man eben an die Front geschickt. Also das Problem war ja, und das war mindestens ab 43 absehbar, ich hatte eigentlich schon früher damit geredet, dass der Krieg verloren geht. Und dann ist die Frage, bleiben die Nazis oder bleiben sie nicht? Nicht?
Ja.
Muss man sich in allem, was Biografie angeht, auf Fortdauer des Nazi-Regimes einstellen oder nicht? Schon weil man also zum Beispiel in die Partei eintreten musste, um studieren zu können.
Also für Sie war schon mit, ich rechne jetzt mal, 43 waren Sie 15 oder 16, irgendwie schon klar, dass der Krieg verloren gehen wird.
Ja.
Und gleichzeitig die Frage, ob die Nazis nun blieben oder
Es
nicht.
ist ja so, man rechnet natürlich damit, dass das Regime wechselt, aber kann man sicher sein, nicht? Ja, also ich wurde eingezogen, nicht? Und das Kriegsende habe ich schon in der amerikanischen Gefangenschaft erlebt, also in Baden-Württemberg. Es war immer irgendwie, es war natürlich ein völliges Chaos auf der deutschen Seite, nicht? Also ich war dann manchmal war völlig allein und musste dann dafür sorgen, dass ich nicht aufgehängt wurde als Deserteur oder so und hatte irgendwas einen Ausweis, wo dann drauf stand, wo ich hin müsste. Aber wo ich hin müsste, das war dann schon wieder von den Amerikanern erobert. Und das hat sich dann erst mit der Gefangennahme durch die Amerikaner.
Mit 18.
Mit
Ja,
17.
mit 17, da waren Sie
Ja,
17.
ich wurde auch entlassen aus der Gefangenschaft, weil ich noch nicht 18 war.
Sofort wieder.
Nein, nein. Also wir wurden dann nach Marseille, in der Nähe von Marseille, am Étang de Berre, wurden wir transportiert, kurz vor Kriegsende, in ein Lager gebracht. Eingerichtet um alle Leute, die arbeitsfähig waren, das heißt über 18 und unter 55, den Franzosen auszuliefern. Die mussten dann in Bergwerken arbeiten, was nicht völlig in Einklang mit der Genfer Konvention über die Handlung von Kriegsgefangenen
Ja.
war. Ich wurde im Dezember 18 und ich hatte natürlich in der Gefangenschaft immer gedacht, wie lange dauert das hier noch und komme ich vorher frei oder werde ich dann also als Reparationsgut sozusagen den Franzosen ausgeliefert. Die ganzen Erfahrungen haben mir also gezeigt, dass von Genfer Konventionen keine Spur realisiert wurde und dass dieses ganze Vertragswerk eigentlich Mit der Empörung über die Nazi-Verbrechen, die sie entdeckten, war das natürlich alles noch viel verständlicher in gewisser Weise.
Wurde Ihnen das mitgeteilt?
Man hat natürlich über Auschwitz irgendwie gehört, nicht, nach dem Krieg. Und ich, was ich wusste, war eigentlich nur über meinen Vater und einen Freund, der Militär war, also ein Freund meines Vaters, dass die russischen Gefangenen entsetzlich verhandelt wurden und viele Tote hatten. Mhm. Das war irgendwie, aber von Juden wusste ich überhaupt nichts. Das kam dann alles nachher raus und dann hat man ja dann also irgendwie auch ein gewisses Verständnis dafür gehabt, dass die Deutschen zunächst einmal nicht wie normale Menschen behandelt wurden. Aha. Es gab diese Stars and Stripes, diese amerikanische Zeitung, die wir dann also von den Besatzungstruppen manchmal bekamen und konnten dann
nachlesen.
Ja. Es war alles sehr ungenau. Ich wusste auch nicht genau, ob Lüneburg, also meine Heimatstadt, nun in der sowjetischen Zone oder in der englischen Zone ist. Und deswegen war die Frage, soll man sich entlassen? Wohin wird man entlassen, nicht? Ein Problem. Die Elbe war ja die Grenze, es war also insofern westlich. Aber ein Teil des Regierungsbezirks Lüneburg ging über die Elbe rüber. Und dann stand nur aber teilweise Sowjetzone, teilweise englische Zone. Und eigentlich erst auf dem Rücktransport merkte, dass man also nicht in die russische Zone kam.
Hatten Sie da das Abitur schon?
Ja, also ein sozusagen geschenktes Abitur. Nicht? Wenn man in der Sekunda war, bekam man ein Abschlusszeugnis. Beim Einziehen in den Arbeitsdienst, glaube ich. Das war so eine vormilitärische Sache von einigen Monaten. Und dieses Zeugnis wurde nachher nicht anerkannt, aber da musste man einen Übergangskurs machen. Ein halbes Jahr. Und dann kriegte man die Studienerlaubnis.
Jeder weiß, also jeder, der Sie ein bisschen besser kennt, weiß, dass Sie keineswegs dann Soziologe geworden sind, sondern zunächst mal Jurist und ein Jurastudium gemacht haben.
Auf Jura bin ich eigentlich gekommen, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Möglichkeit, Ordnung zu schaffen in dem Chaos, in dem man lebte. Und diese vielen Verstöße gegen an sich geltendes Recht in der Gefangenschaft, nicht?
Ach, das hat Sie auch.
Man wurde geprügelt zum Beispiel.
Ah ja.
Und das war ja gar nicht vorgesehen in der Genfer Konvention.
Ja. Das heißt, bei den Nazis wurden sie nicht geprügelt, aber in der Gefangenschaft?
Ja. Aha. Bei einem Verhör irgendwie, wenn man irgendwas sagte, was auch nicht schwer, ich meine. Aber die ganze Behandlung war auch, also wir hatten so nachher in den Rhein, Auen, in der Nähe von Ludwigshafen, so Abteilungen, jeweils 1000 Leute in einer Abteilung und dann die nächste. Und da gab es immerhin einen Toten pro Tag von 1000. Wo die alle begraben sind, weiß ich auch nicht. Ich meine, einfach verhungern, Erschöpfung und vor allen Dingen ältere Leute. Und ja, ich weiß auch nicht, so besondere, es gab auch keine wirkliche, Soziologie gab es ja nicht, als Studium nicht. Ich hätte auch nie daran gedacht, wahrscheinlich. Und ich fand es auch, ich bereue das nicht. Ich meine, es war wirklich ein interessantes Studium, weil man so das Manövrieren von Konstruktionen und die Folgen dieser oder jener Option erkennen konnte. Und wir hatten da auch sehr gute Lehrer, nicht? Also in Freiburg. Und
ja, Freiburg war die Universität Heideggers gewesen. Ne?
Ja, aber der war in Schwarzwald verschwunden. Der war, von dem wurde nur erzählt.
Gab es in der Lesebiografie, sage ich jetzt mal, es gibt ja auch, wenn man jung ist, eine Lesebiografie, man fängt irgendwie mit Jugendbüchern an und irgendwann erwischt man mal ein anderes Buch. Wichtige Dinge?
Also ja, Pilz und Plum und Wilhelm Busch war also eine. Ich konnte also lesen, bevor ich zur Schule kam.
Und dann innerhalb der Schulzeit haben Sie irgendwie früh literarische Sachen gelesen, die man gar nicht in der Schule lesen musste oder philosophische?
Literarischer wenig, aber historische Geschichten. Das waren zunächst mal historische Romane vielleicht und dann, aber auch vorgeschichtliche Sachen haben mich interessiert. Also vor allem die Germanen, wo die eigentlich herkamen, ob es solche überhaupt gibt. Und das Verhältnis, das hat mich als Kind beschäftigt, für Adam und Eva und dann, wo kommen denn die Germanen her? Nicht? Dann sah man, dass Kain nach der Ermordung von Abel zu den anderen Völkern floh. Das mussten dann wahrscheinlich die Germanen gewesen sein. Also solche Art von Interessen, nicht? Historische Art. Und
das hat ja auch dazu geführt, dass Sie im Jurastudium nicht, wie ich gelesen habe, römisches, also nicht kontemporäres, sondern
ja, römisches Recht hat mich, weil man da am deutlichsten sozusagen das Geschick der Konstruktion erkennen konnte. Nicht? Mhm. Keine systematische Begrifflichkeit, aber doch eine konsequenzenreiche Zuordnung von Fällen zu Begriffen. ohne wesentliche Bedeutung von Gesetzgebung. Ich meine, es gab die 12 Tafeln, die alten Gesetze, die aber also natürlich durch Interpretation überwuchert waren. Und dann gab es das Edikt, wo der entsprechende Magistrat zunächst mal jahresweise verkündete, nach welchen Gesichtspunkten er Richter ernennen würde, mit Aufträgen, die dann die Rechtsfälle entscheiden mussten. Und dann wurde das ein Edictum perpetuum, also ein einfach dauergestelltes Edikt, und darauf hat sich dann das römische Zivilrecht gegründet. Und das, weil ich im Latein keine Schwierigkeiten hatte, andere hatten also große Mühe natürlich, aber wir hatten ja eine gute Gymnasialausbildung in Nürnberg. Und obwohl das juristische Latein im Kodex und in den Institutionen natürlich also noch eine besondere Hürde war.
Sie haben studiert von 45 bis 49, habe ich gelesen, also relativ zügig.
Also von 46, glaube ich.
46?
Ja, ja.
Das sind 3 Jahre.
Ich habe es so schnell wie möglich gemacht, weil auch die finanzielle Grundlage etwas schwierig war. Mein Vater hatte etwas Mühe, das Geschäft wieder in Gang zu kriegen.
Die Brauerei wieder.
Brauerei und Mineralwasser und sowas. Und es war an sich kein Problem vor der Währungsreform, nach der Währungsreform sofort, nicht die Kunden zahlten nicht, sondern kauften erstmal mit dem Kredit des Lieferanten die nötigen Sachen.
Erstes Staatsexamen 1949. Und dann muss man, glaube ich, wie bis auf den heutigen Tag, so eine praktische
Referendarzeit machen.
Referendarzeit machen, dann macht man ein zweites Staatsexamen.
Ja, in Lüneburg. Ich wollte dann doch wieder, fand es also einfach in der Zeit, wo also die Lebensverhältnisse noch recht schwierig waren, besser zu Hause zu sein, als irgendwo ein Zimmer zu mieten. Und
die theoretischen Interessen waren wahrscheinlich doch schon da, aber gleichzeitig, wenn man das jetzt so betrachtet, sieht das aus wie jede normale juristische Karriere, ohne besondere Intention auf Theorie.
Ja, das ist richtig. Ich meine, das hat einen intellektuell nicht ausgelastet, aber...
Nee?
Nein.
Nebenbei immer was gelesen.
Ja.
Aber ohne Ziel? Also
ohne Ziel, ja, sicher.
Sie wollten da erstmal einen Beruf ergreifen.
Ursprünglich wollte ich Anwalt werden, aber dann... Als ich an der Anwaltspraxis tatsächlich als Referendar, also als Aushilfe gearbeitet habe, sah ich dann, dass das doch nicht ganz mein Fall war. Also man hatte die Abhängigkeiten von den Klienten natürlich und den Grundbesitzern aus der Umgebung der Stadt, die damit nach fettriechenden Stiefeln in die Praxis kamen. Und es war also nicht das, was ich eigentlich gedacht hatte. Und die dann habe ich mir vorgestellt, die Unabhängigkeit ist sehr viel größer, wenn man nur einen Vorgesetzten hat, nicht? Ja, dann bin ich halt in die öffentliche Verwaltung gegangen.
Obwohl man da ja nicht so viel verdienen kann, wie als frei niedergelassener Anwalt.
Nein, aber das war für mich eigentlich kein besonderer Gesichtspunkt.
Ich muss da nochmal nach dem Elternhaus fragen, weil das ist eigentlich ja auch nicht selbstverständlich, nicht? Wie fühlte sich dieses Elternhaus, wenn wir damit das Kapitel dann abschließen? War das ein Stück großbürgerlich, wilhelminisches, nationales Deutschland gewesen bis 1933?
Ja.
Oder war das durch die Einheirat in die Schweiz schon sowas wie, dies gab es ja auch in den 20er Jahren, sowas wie weltbürgerlich fühlend? Können Sie das im Nachhinein noch rekonstruieren?
Das ist schwer zu sagen. Also dominierend war sicherlich ein wirtschaftlicher Liberalismus. Also mein Vater war also gegen die Nazis, auch aus einfach ökonomischen Gründen. Und
was wird er gewählt haben in den Wahlen 29?
Weiß ich nicht.
SPD unter Umständen?
Nein, das auf keinen Fall. Sozis, das war das Schlimmste.
Das war das Schlimmste.
Die Nazis waren insofern schlimm, als sie eben auch Sozialisten waren.
Ach so.
Zunächst war, also nachher war natürlich, gab's, ab 36 gab es dann konkretere Erfahrungen, aber...
Ihre Mutter ist immer Schweizerin geblieben?
Nein, sie, mit der Heirat wurde sie automatisch Deutsche. Und erst nach dem Ende des Krieges, da haben die Schweizer, auch wieder völlig gegen alle Rechtsvorschriften, das gesamte deutsche Vermögen zur Reparation ausgeliefert. Und dann wurde unser Haus beschlagnahmt.
In der Schweiz?
Ja. Und dann hat meine Mutter über Bekannte in Bern sich wieder rückbürgern lassen in die Schweiz. Und damit kam das Haus wieder aus der Reparationsmasse.
Wenn ich Ihnen die Frage stellen würde, durch was sind Sie geprägt, elternhausseitig? Mhm. Was würden Sie mir antworten?
Also das ist sehr schwer zu sagen. Ich denke schon an gewisse liberale Grundeinstellung, nicht? Ich möchte also die Möglichkeit haben, das zu machen, was ich machen will und im Rahmen der Rechtsvorschriften und so etwas. Und eine Abwehr von politischen Interventionen ins Privatleben.
Kehren wir zurück, 49, Sie machen ein Referendariat, stellen fest, die unüberschaubare Klientenmasse und Ihre Bagatellprobleme machen das Leben eines Anwalts möglicherweise zur Hölle und nicht zur Befriedigung. Und Sie sagen sich, ich gehe in den öffentlichen Dienst. Wo haben Sie sich beworben?
Also zunächst einmal war alles überfüllt, nicht? Also eine Angelegenheit, die ich verfolgt hatte, betraf Lufthansa, also Syndikus Lufthansa. Mhm. Aber das ging über Otto John und der wurde dann plötzlich entführt oder floh oder was immer. Und das brach damit zusammen. Das wollte ich eigentlich eine Möglichkeit, also Luftrecht und Völkerrecht und solche Sachen zu machen. Das scheiterte aber schon ziemlich früh und ich habe es auch nicht so besonders eilig gehabt. Also ich habe als Referendar dann so beim Anwalt gearbeitet und das nötige Kleingeld verdient.
Alles noch in Lüneburg?
Ja, ja. Und dann öffentlicher Dienst war eigentlich, ja, war eine ganz unübliche Karriere, die im Innenministerium auch immer Bedenken und Ärger und Einwände erzeugt hat, bis hin zu versuchen, die Beförderung zu verhindern. Also ich wurde zunächst mal in Lüneburg Assistent des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts. Durch Bekanntschaften und dann musste ich so ein Nachschlagewerk aufbauen, wo man die nicht veröffentlichten Oberverwaltungsgerichtsentscheiden anderer Oberverwaltungsgerichte registrieren konnte, weil man davon die Revision abhängig war. Wenn man von einem anderen Gericht abwich, musste man Revision zulassen, auch wenn das nicht publiziert war. Das und dann war ich in den einzelnen Senaten, immer so als Assistent eines Richters. Und dann wurde ich ins Kultusministerium delegiert nach einer politischen Wende. Dann kam DP-CDU als Regierungs anstelle von SPD. Und da kam eine Fülle von Beschwerden aus den Anhängern der neuen Leute, das, was die SPD alles falsch gemacht hatte. Das ging vom Netzkartenmissbrauch bis vor allen Dingen, eben, das war eigentlich für mich attraktiv, die Prozesse. Die haben ständig Prozesse verloren.
Die alte Regierung.
Ja, SPD, ja, nicht, weil die vor allem die Wiedergutmachungsprozesse, die hatten, also ich habe das manchmal gar nicht verstanden, wieso das die Vorschläge und das Kabinett dann also Fälle abgelehnt hatte, die an sich ganz klar waren. Mein Verdacht war, dass sie die entartete Kunst für etwas Obszönes gehalten hatten, oder?
Ja.
Ich weiß nicht. Dorner, der Fall, Museumsdirektor in Hannover, war abgelehnt worden, weil man in seiner Privatwohnung eine dienstliche Schreibmaschine entdeckt hatte. Was für mich hier auch der Fall ist.
Eine was entdeckt
hatte? Dienstliche Schreibmaschine, nicht? Ach so. Die hatte er in seiner Privatwohnung, ja, weil er von dort aus seinen Trick. Ja. Und das wurde als Diebstahl behandelt und dann wurde deswegen entlassen. 33. Die wirklichen Gründe waren natürlich, er hatte eine große Munk-Ausstellung geplant in Hannover. Die ging nicht mehr, nicht? Entartete Kunst. Und dann hat er sie nach London transferiert. Das alles in London gemacht. Und das unter anderem waren also dann die politischen Gründe. Die Art der Entlassung musste ja, wenn es politisch war, wurde Wiedergutmachung gewährt, wenn es kriminell war, Dienstvergehen und sowas, dann nicht.
Sie hatten also mit Wiedergutmachungsfällen zu tun, die zu entscheiden waren,
ja,
aufgrund von,
ja,
Unrechtshandlungen,
ja, ja,
der Nazis.
Und die Regierung hatte eben viel abgelehnt, die vorherige Regierung. So, ich hatte das Gefühl, dass die Verhältnisse im großbürgerlichen Milieu da gar nicht verstanden wurden. Und man also das Politische daran nicht entdeckte.
Wann sind Sie eingestiegen? 51, 52?
Nein, da war ich ja noch Referendar. Also 53, zweites Staatsexamen. Aha. Und da bin ich erstmal ein bisschen herumgereist und habe auch an einer geplanten Dissertation gearbeitet. Über Beratungsorgane und sowas sollte das laufen. Das ist nie fertig geworden. Und ich auch das Interesse verlor eigentlich. Also in der Form einer akademischen Karriere. Weil ich auch eigentlich nicht direkt, also vorhatte, ein Juraprofessor zu werden. Das fand ich auch nicht attraktiv. Und dann bin ich eben ins Ministerium gekommen, um also sozusagen die Sünden des alten Regimes zu kontrollieren und aufzudecken und so weiter. Und dann, da muss es noch einige Akten mit vielen ironischen Kommentaren geben, aber jedenfalls habe ich nichts Schlimmes entdeckt. Und,
also Sie waren praktisch der Referent für Wiedergutmachung im
Kultusministerium. Ja, das wurde ich dann. Also zunächst mal bin ich abgeordnet worden, um also aufzuarbeiten, wie die Prozesslage ist in verschiedenen Fällen und ob man die Prozesse abbrechen muss oder nicht. Und nach 3 Monaten wurde ich dann vom Staatssekretär gefragt, was ich denn machen wollte, ob ich da bleiben wollte und konnte mir dann ein Referat zusammenstellen.
Sie sind dann ja auch ein früher Zeuge der Fragestellung Kontinuität oder Diskontinuität, auch in den Behörden. Da sind dann noch nach wie vor die Alten, die sich sozusagen jetzt haben, wir waren es nie und wir haben nie.
Also von der Nazi-Zeit meinen, ja. Sie? Nein, nein. Ja, aber auch im Schulsektor waren es Probleme, weil es immer noch Lehrer gab, die also die Technik von Kriegsfeldzügen bewunderten und dann also den Schülern beizubringen machen, was man erreicht hätte, wenn man über den Kaukasus und über Libyen gleichzeitig mit einer großen Zange und so weiter. Und da haben wir Disziplinarfälle gehabt in diesem Bereich der eher nationalistischen als nationalsozialistischen Pädagogen und Lehrer.
Gut, aber das ganz große Raster über diese Zeit ist, da ist ein besiegtes Land, das die Alliierten besetzen
Ja.
und sie versuchen an allen möglichen Stellen, auch im Medienbereich, aber auch sonst, im Schulbereich glaube ich doch auch, dieses Nazivolk zu demokratisieren oder diesem
Ja,
Nazivolk
ja.
Demokratie beizubringen.
Ja, ja.
In dieser Zeit ging es also auch darum, Demokratie einzuüben.
Also für mich war eher die rechtliche Seite, die rechtsstaatliche Seite wichtig als
Oder
die
die.
politische Demokratie. Nicht? Das war eigentlich gelaufen und da sah man auch keine Tendenzen, das wieder zurückzuentwickeln. Während im Rechtsbereich, also jedenfalls war das meine Kompetenz, nicht? Und mein professionelles Interesse.
Hatten Sie sich eigentlich mit Rechtsphilosophie auseinandergesetzt? Also kannten Sie Carl Schmitt, Fausthoff und solche?
Ja. Fand immer, dass Carl Schmitt überschätzt wurde. Jedenfalls als Jurist, nicht wahr?
Ja.
Er mag ja ein Berufshistoriker gewesen sein.
Wieso wird er überschätzt?
Ja, weil eigentlich rechtstechnisch gesehen gar nicht so viel da zu holen ist, nicht? Also die Versuche, die Demokratie auf eine romantische Weise ernst zu nehmen und dann von dort aus zu zeigen, dass es so nicht geht, ohne das sagen zu müssen, fand ich eigentlich nicht so. Einerseits hat mich natürlich das römische Recht interessiert und was mich in der Verfassungslehre war, eher so Anschütz und diese also technisch-juristischen Kommentararbeiten zur Weimarer Verfassung war eigentlich für mich eher das als diese Staatslehre-Debatten.
Sie sind jetzt im Kultusministerium zuständig für Reparationsfälle und für alle möglichen anderen Wiedergutmachungsfälle. Reparation ist, glaube ich, was anderes. War das schon ein bisschen politisches Beamtentum?
Ja. Ich musste dann Kabinettssachen vorbereiten und Verwaltungsgerichtsprozesse führen und Landtagssitzungen, Ausschusssitzungen. Ich meine, das waren ja dann Anfragen aus dem Landtag und oder Behandlung von Angelegenheiten von politischer Bedeutung in den Landtagsausschüssen. Da
So
musste
da
man hingehen und erklären, wieso man das so und so zu bearbeiten gedenke.
Also das hat Spaß gemacht in der öffentlichen Verwaltung, auch
Ja, ja, ja.
auf der Schwelle des politischen Beamtentums zu
Ja,
arbeiten.
ja. Also eine gewisse Zeit. Ich meine, man
Wollten
hat
Sie
natürlich.
Staatssekretär und sowas vielleicht auch mal werden?
Ich meine, da wäre ein Parteieintritt nötig gewesen, nicht?
Ach, Sie
Und
sind in keinen
nein,
eingetreten.
nein, nein.
Bewusst nicht?
Bewusst nicht.
Warum nicht?
Also man ist ja dann sehr leicht in der falschen Partei, würde sich wieder ändern.
Aber wenn man in gar keiner ist, kommt man in keine Funktion.
Ja. Deswegen bin ich auch rausgegangen nachher, nicht? Also ich habe mich dann für ein Jahr beurlauben lassen.
Und zwar 60, 61 oder so.
Ja, nach zu Harvard.
Wuchsen in Ihnen sozusagen die wissenschaftlichen Interessen wieder
Ja,
auf?
ich meine, ich hatte immer nebenbei also wissenschaftliche Arbeit oder philosophisch oder was immer, theoretisch. Aber dann musste ich irgendwann überlegen, was jetzt so im Prinzip aus mir werden soll. Und dann,
Sie haben ja auch geheiratet 1960.
ja. Es gab so ein Fellowship in Harvard aus der Zeit also die Schule war an sich aus der Zeit des New Deal, also eine stärkere administrative Ausbildung für Nachwuchs in Washington. Das war das Ziel. Und da war ein Stipendium für ein oder zwei Deutsche. Und das lief über meinen Schreibtisch. Ich musste das verteilen und da habe ich mich gleich selbst beworben und wurde auch genommen. Da hatte ich eben ein Jahr Zeit, mir zu überlegen, ob ich mir wissenschaftlich arbeiten wollte, ohne unbedingt an eine Universität zu gehen.
Was hatten Sie an philosophischen und vielleicht auch schon soziologischen Dingen rezipiert und warum? Also ich habe ganz simpel gefragt, gelesen, Sie hätten Descartes gelesen, relativ früh.
Ja.
Ich habe mich immer gefragt, warum? Wenn Sie haben kein Philosophie, also Sie haben nicht Philosophie
Nein,
studiert
nein, nein.
und Descartes ist auch nicht der Rechtstheoretiker, sage ich jetzt
Ja,
mal.
ja. Nee, meine Hauptlektüre war eigentlich Husserl.
Wie kamen Sie zu Husserl?
Ja, also irgendwie die Alltagswirklichkeit deckte nicht voll das ab, wofür ich mich interessierte. Und dann war es einerseits Husserl, dann in Verbindung mit Alfred Schütz wieder zur Soziologie und Soziologie überhaupt, also Parsons und auch so die ältere Kulturanthropologie.
Waren das Freiburger-Einflüsse?
Nein.
Wo kamen die her? Ich meine, Sie waren...
Ja, das habe ich also so entdeckt in Büchern, nicht? Irgendwas interessierte mich und dann habe ich angefangen zu lesen.
War Husserl denn, vielleicht über Heidegger bekannt, oder?
Ja, über das Krisisbuch vor allen Dingen.
Aha.
Ich hatte allerdings im Studium schon ein Manuskript des ursprünglichen Krisisvortrags in Belgrad irgendwie in die Hand bekommen. Und das fand ich sehr interessant. Technik, Wissenschaft und diese Sachen. Ich war nicht im transzendentalphilosophischen Hintergrund, aber die Kritik der technischen Ausrüstung und Wissenschaft. Das Krisisbuch selbst war, glaube ich, noch gar nicht verfügbar. Oder jedenfalls.
Sie hätten ja doch in Freiburg dann auch zur Philosophie wechseln können.
Ja, das wollte ich nicht. Das war mir zu slippery.
Brotlos.
Nein, auch beim Juristen, da wusste man, was man erreicht, wenn man was macht. Nicht? Und bei Philosophen, da war das... Aber es gab eben bestimmte Eintritte, die das Technikverständnis war einer der Punkte.
Und Descartes?
Ja, die personale Seite der Suche nach einer Methode, um Gewissheit zu erreichen, hatte mich interessiert, nicht? Und natürlich die Wurzeln der Subjektphilosophie, wo man dann, wenn man soziologisch interessiert sind, fragen wird, wo bleibt die Gesellschaft, nicht? Cogito ergo sumus, müsste man eigentlich sagen.
Ja.
Und das lief auch zum Teil, also sehr entfernt über Max Adler und diesen Austrian Marxismus.
Ach, ja.
Also die Gesellschaft als a priori, die nicht in die kantischen Schemata passt.
Mhm. Und dann saßen Sie im niedersächsischen Kultusministerium und entdeckten so die Möglichkeit, nochmal zu studieren. Da waren Sie ja auch schon an die 30.
Ich musste natürlich immer dafür sorgen, dass ich irgendwo von leben konnte. Nicht? Und das war eben mit diesem Fellowship in Harvard zu machen. Und dann hatte ich also ein Jahr Zeit, um mir zu überlegen. Es war zunächst mal das Problem, dass ich einfach, dass der Beruf im Kultusministerium mich zunehmend in Anspruch nahm, weil ich dann auch politische Anforderungen hinzukam. Man musste dann plötzlich abends irgendwas machen. Also ich meine, ich konnte nicht immer beides nebeneinander herlaufen lassen, mit dem Schnitt um 17 Uhr sozusagen. Und außerdem war eben auch die weitere Laufbahn also ganz unklar, was ich, entweder musste es, ich beamtenrechtlich gesehen war das ganz unorthodox gelaufen und das Innenministerium hat immer, also bei jeder Beförderung anstehen hat es immer blockiert, weil ich also nicht die normalen Beamtenlaufbahn hatte, also nie auf dem Landkreis bei einem Feuerwehrfest gewesen war und so. Ich werde nie ein ordentlicher Beamter, wenn ich mich auf einem Feuerwehrfest betrinke. Und dann habe ich ihm gesagt, ich lese Hölderlin, das müsste ich eigentlich. Aber das hat mich überzeugt. Und das war alles unklar. Ich wurde ja zum Oberregierungsrat, die Beförderung wurde blockiert. Und das also die eine Sache, wie geht es beamtenrechtlich weiter? Und die Alternative, einen politischen, also parteipolitischen Weg zu nehmen, war mir auch nicht so recht. Und
weil Sie nicht wussten, welche?
Ja, weil ich nicht wusste, welche und weil es auch also ein Spiel mit Zufällen war. Nicht? Und natürlich, es kam hinzu, dass die Dinge anfingen, mich zu langweilen. Es wiederholte sich.
Ja.
Nicht? Eine Ausschusssitzung im Landtag ist so wie die andere. Nicht?
Und, ja. Und dann haben Sie Talcott Parsons gelesen in Amerika und studiert bei ihm selbst?
Ja, ich habe das Material für ein Buch zusammengeholt, was dann später veröffentlicht worden ist, über Organisation. Und dann ging es zunächst mal wieder ins Kultusministerium zurück.
Genau.
Ich bin 61 zurück und 62 dann nach Speyer gegangen. Da war ein Forschungsinstitut in der Hochschule eröffnet worden.
Ist das auch noch Nordrhein-Westfalen,
Speyer? Speyer, nein. Aber es war eine Einrichtung, die Rheinland-Pfalz sozusagen im Auftrage aller Bundesländer verwaltete, als Fortbildungseinrichtung.
Das war auch wieder Dinge, die schon über ihren Tisch gelaufen waren. Das heißt, das konnten sie von ihrer Kultusministeriumsposition aus mit Fernglas
fixieren. Ja, in gewisser Weise ja. Es war, die Schwierigkeit war dann, also ich hatte ja also den Status eines Oberregierungsrats und da gab es in der Universität, ich konnte nicht Assistent werden, da wäre ich, hätte ich meine Lebenszeitanstellung aufgegeben und wäre eine Gehaltsstufe runtergegangen. Ja. René König hatte mich mal gefragt, aber das sah ich nicht ein und die Abhängigkeit, in die man sich damit begibt. Ja. Und da war Speyer eben ein sich möglicher Ausweg.
Also erstens blieben Sie sozusagen auf der Ebene des Oberregierungsrats und zweitens verloren Sie Ihren Beamtenstatus nicht.
Ja, ja. Und man konnte relativ frei arbeiten. Also es, die Abmachung war eine halbe Zeit für Aufträge des Forschungsinstituts und eine halbe Zeit für eigene Interessen. Und da die Aufträge nicht kamen oder nur kamen, wenn ich sie selbst anrichte, war das eine sehr günstige Position an sich.
Ah ja, und da haben Sie bis zur... Sie waren ja immer noch nicht promoviert.
Nein.
Und es gibt ja bei Ihnen so ein Annus Admirabilis oder wie nennt man sowas, nämlich 66, da haben Sie promoviert und haben gleichzeitig und wurden, glaube ich, auch sofort Professor.
Ja, nicht sofort, aber das war also gemacht im Hinblick auf eine Professur.
Ja, ja.
Ich war dann vertreten, eine Professur in Münster.
Ja.
Ja, das war also, Chelsky hatte mir dann also gesagt, also was Sie wollen, das kann man nur an einer Universität machen. Und dass Chelsky diese Pläne Bielefeld hatte und also Personal suchte, weil er alles immer sehr von Personen her dachte, war das eben eine der Möglichkeiten. Also mit dem Hintergrund Bielefeld, nicht, was damals noch nicht klar war, dass es Bielefeld sein würde.
Eine Neugründung einer Universität.
Ja, 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 aus westfälischen Raum.
Ja. 66 haben Sie die wissenschaftliche Karriere sozusagen begründet, eröffnet, die Niklas Luhmann dann zu der Bekanntheit gebracht hat, die er heute hat. 66 ist aber auch sozusagen das Initialjahr dessen, was man Studentenbewegung nennt. Spielte das auch eine Rolle? Also merkten Sie irgendwie, hier geht es jetzt sozusagen in eine Art von geistiger Auseinandersetzung, denn immerhin war Adorno und Horkheimer, also die Frankfurter Schule, ja bedeutend und wurde ja durch die Studentenbewegung geradezu fundamental bedeutend.
Also ich meine, ich hatte... Einerseits dieselbe Distanz zur ordinarischen Universität. Ich hatte also das Gefühl, es müsste etwas geändert werden, auch in der Regelung der Nachwuchskarrieren. Die Assistenten müssten weniger abhängig sein von den Launen ihrer Ordinarien. Und es müsste eine Art von, sagen wir mal, geregelte Karriere geben. Erst in der Lehre tätig sein, dann also an der Forschung mitwirken und dann schließlich selbstständig erforschen oder so etwas bis zur Habilitation. Das waren so Ideen, mit denen ich auch mit Chelsky harmonierte eigentlich. Und aber das, was dann nachher mit Emanzipation und sowas, das war ja wirklich fast unerträglich von der Benehmensseite her, aber auch von den vagen Vorstellungen, die sie hatten.
Sie haben keinen grundsätzlichen Affekt geteilt, der eine Art wiederholte Beschäftigung mit dem faschistischen Grauen, damit fing das ja mal an. Und
was diese Seite betrifft, aber das war gar nicht im Mittelpunkt meiner Beziehung zur Universität, aus dieser Bitte fand ich immer, es schade, dass man aus einer Mentalität der Immigranten oder der prinzipiell berechtigten moralischen Ablehnung nun es versäumt, die wirklichen Verhältnisse der Nazi-Zeit zu studieren, um zu sehen, wie man verhindern könnte, dass sowas wieder passiert. Ne? Mhm. Denn immer nur, wenn man immer sagt, nie wieder Auschwitz, das ist natürlich, in der Form kommt es natürlich nicht wieder, aber es kann ja in anderen Formen kommen. Das fand ich also einer der Punkte, was diese intellektuelle Bewegung angeht, zu wenig politischen Realismus auch. Nicht?
Das heißt also, den Tiefen von manchen behaupteten kulturellen Aufbruch dieser Rebellionsbewegung, den haben Sie überhaupt nicht verspürt?
Nee. Also der Politikbegriff schon rein intellektualistisch, Seminarbegriff, nicht? Aber so, dass ich da eigentlich weder auf der Seite, die angegriffen wurde, noch auf der Seite der Angreifer irgendwie mich heimisch fühlen konnte. Mhm. Und das gibt im Praktischen natürlich auch so eine Fülle von Sachen, also dass man die Prüfungen ohne Zensuren macht und sowas. Ich habe, glaube ich, keiner einzigen Satzung unserer Fakultät oder Universität zugestimmt. Das ist immer überstimmt worden.
Ja, als Sie dann nach Bielefeld kamen,
ja,
wann
ja.
kamen Sie denn eigentlich dann nach Bielefeld?
Ich bin der erste, 69, der erste formell ernannte Professor in Bielefeld.
Wir kommen damit ja praktisch zur Ausbildung der Theorie. Hatten Sie von vornherein einen Plan?
Also was ich als Plan hatte, war eigentlich immer eine Gesellschaftstheorie, eine Theorie für die moderne Gesellschaft. Das war ja auch die Zeit, wo der Marxismus wieder aufkam, wo ich also nur den Kopf schütteln konnte über so viel altmodische Vorurteile, aber verstand, dass man das nicht ohne eine adäquate Gesellschaftstheorie wirklich erledigen konnte, das Problem. Sodass also eigentlich die Frage war, wie kommt man zu einer Beschreibung der modernen Gesellschaft?
Gegen die Entwürfe der Vergangenheit.
Gegen die soziologische Klassik, bei allem Respekt und bei aller Möglichkeit, da irgendetwas zu finden. Also Weber, Durkheim, Simmel und so weiter. Aber mir war klar, dass man da nicht von dort aus nicht ausgehen konnte.
Ich bin noch nicht in dem Vorzug, Ihr kommendes Hauptwerk gelesen zu haben, Die Gesellschaft der Gesellschaft. Lassen Sie mich trotzdem den waghalsigen Versuch machen, zu fragen, ob man zwei Quellen angeben kann Ihres Werks, nämlich einerseits eine abgewandelte Husserlsche Phänomenologie und andererseits die Kybernetik.
Also vor allen Dingen würde ich sagen, die neueren Entwicklungen der Kybernetik, die also ein anderes Lesen auch von phänologischen Texten, der ganzen husserlschen Anlage einer Theorie beim Subjekt. Wenn man das als kybernetisches System sieht, hat man ähnliche Dinge, aber in ganz anderen Formen. Also bei Husserl hat man ja immer den Letztankerpunkt im Subjekt, das heißt im Bewusstsein. Nun haben wir aber mehr als 5 Milliarden von diesen und die alle gleichzeitig denken und handeln und soweit sie nicht schlafen. Da kann man sich gar nicht vorstellen, wie da irgendeine soziale Ordnung entsteht. Nicht? Außer man müsste ganz anders ansetzen. Oder man müsste den Vergleich zur Bewusstseinstheorie mit systemtheoretischen Mitteln ausarbeiten können, sodass man sagt, das ist ein System eigener Art, mit eigenen Operationen und so weiter. Und andererseits ist die Gesellschaft auch ein System eigener Art.
Wie sind Sie eigentlich auf die Rezeption dieser Konzepte der Selbstreferenzialität gekommen? Also Husserl ist klar, den konnte man lesen, weil er hat auf Deutsch geschrieben und hatte auch seine Traditionen.
Ich meine, das war in der Literatur präsent in den 60er Jahren, nicht? Wenn auch nicht in Deutschland. Mhm. Aber die großen Kybernetik-Konferenzen der 50er Jahre waren gelaufen. Also
zum Beispiel dieser Begriff der selbstreferenziellen Operation.
Ja.
Das muss man ja erstmal verstehen.
Ja.
Also die Mathematiker verstehen das sofort, weil iterative Funktionen, haben die gelernt. Und aber okay, das haben die schon gelernt, wenn die sozusagen ein bisschen höhere Mathematik gemacht haben. Aber ein Soziologe oder ein Jurist doch nicht.
Ja.
Wie sind Sie mit diesen Konzepten klargekommen? Dieses sozusagen in sich schließende, das Denken in sich schließenden Figuren.
Ja, also eigentlich aus dem Interesse an Gesellschaftstheorie. Denn Gesellschaft ist ja nicht ein makrosoziologisches Phänomen. Das kann man nicht begreifen, wenn man die Scheidungsraten oder die Migrationsraten hochrechnet und dann mit was weiß ich, Rechtsfragen oder sonst korreliert. Und die Soziologie typisch hat also die Unterscheidung von Makrosoziologie und Gesellschaftstheorie nie wirklich gemacht. Und deswegen ist auch eine Gesellschaftstheorie nicht entstanden. Und für mich war bei dem Phänomen Gesellschaft ja immer entscheidend, dass die Gesellschaft in der Gesellschaft konstruiert und beschrieben wird. Die Operationen der Gesellschaft finden in der Gesellschaft statt. Und es gibt keine kommunikative Position außerhalb der Gesellschaft, von der aus man über die Gesellschaft reden könnte. Das ist immer schon in der Gesellschaft.
Genau, das ist insofern ärgerlich.
Ja, ärgerlich.
Bei der Naturwissenschaft ist das anders.
Ja, gegenüber klassischen Subjekt-Objekt-Unterscheidungen, nicht? Oder der ganzen Epistemologie der normalen Methodenlehren und so.
Trotzdem müssen wir ein paar Missverständnisse diskutieren, die es nach wie vor gibt, nämlich ein selbstreferenzielles Modell Gesellschaft zu beschreiben, lässt die Antworten offen, wozu das Ganze geschieht. Während klassische Gesellschaftstheorien immer zunächst behaupten, genau zu wissen, wofür das Ganze geschieht, nämlich zur Verbesserung der Welt oder zur Entfaltung des Subjekts, Das heißt, die Zweckbestimmungen, auch die unausgesprochenen, bis hin zu den transzendentalen Dimensionen der Voraussetzungen des Denkens bestimmter Modelle, sind sozusagen da, vorgängig da. Habermas, bekannter Ansatz eines sozusagen transzendental begründeten Konsens- oder Kommunikationsbegriffs. Sozusagen, wir müssen uns doch irgendwie verstehen. Ihre Theorie geht völlig anders und kann die Frage nicht beantworten, warum das geschieht. Sie haben mal irgendwann einen schönen Satz gesagt, hoffentlich stimmt er. Es wird gleichzeitig immer alles besser und immer alles schlechter.
Also ich denke, dass mein Ausgangspunkt immer ist ein Defizit in der gegenwärtigen intellektuellen Landschaft, was immer wieder dazu führt, dass einzelne Gesichtspunkte hochgezogen werden und dann also für das Ganze verkauft werden. Da spricht ja von Risikogesellschaft oder von Informationsgesellschaft. Wenn man meint, das alles über den Computer besser begreifen zu können. Oder die Verteilungsungerechtigkeit des wirtschaftlichen Wohlverstandes als das Zentralproblem der modernen Gesellschaft. Aber wie kommt es zu diesem Urteil? Die Frage ist, wieso weiß jemand, dass es darauf ankommt und auf nichts anderes? Und ich finde, dass gegenüber den möglichen intellektuellen Ansätzen, das einfach unzureichend ist und man das besser machen könnte. Heißt auch, dass man vielen Eifer, viele Entrüstung entmutigt, nicht? Und sagt, naja, gut. Das heißt nicht, dass man Missstände verschleiert oder nicht entdeckt, nicht? Wenn man sieht, wie Leute in Favelas leben, gibt das schon Anlass nachzudenken. Und eine Gesellschaftstheorie, die nicht in der Lage ist, das Verhältnis von Globalisierung auf der Ebene von funktionalen Großsystemen einerseits und den Missständen regionaler Art andererseits, wenn das nicht als Thema vorkommen kann, ist irgendwas nicht in Ordnung.
Na gut, das kann in einer marxistischen Gesellschaftstheorie auch ganz leicht vorkommen. Da heißt das eben Spätkapitalismus und Verelendung.
Ja gut, aber dann heißt das, läuft das über Ausbeutung oder so. Und dann, wenn man in die Favelas geht, dann sieht man, dass da gar nichts auszubeuten ist. Ne? Ja, ich nehme an, dass die Mechanismen der Inklusion von Personen in Funktionssysteme das Zentralproblem sind. Also man ist rechtsfähig, also kann man Rechtsstandpunkte vertreten, dann Recht, wenn man im Recht ist, durchsetzen, was man schon bei Euripides lesen kann. Aber dann sieht man, dass es Leute gibt, die das gar nicht können oder die gar keinen Zugang zu Gerichten haben und sich auch nicht vorstellen können, dass das möglich wäre. Und dann fragt man sich, wie kommt diese bei einer Universalinklusion aller Personen ins Rechtssystem diese faktische Exklusion zustande? Ja. Damit ist noch keine Erklärung, keine Antwort auf die Frage gestellt, aber das ist natürlich dann die Frage, nicht? Das hat nichts mit Ausbeutung zu tun.
Sondern das hat mit einer paradoxalen Struktur zu tun.
Offenbar mit der Tendenz, dass Inklusion nicht ohne Exklusion zu haben ist. Nicht? Und dass sich als eine Art negative Integration ergibt. Wenn man
heißt das, entschuldigen Sie, wenn ich es wieder ganz simpel verstehe, dass es für ein funktionierendes Rechtssystem unserer Hemisphäre Slums an anderer Stelle der Welt geben muss?
Nein, so würde ich es eigentlich nicht sagen. Ich meine, dass es ein Weltrechtssystem gibt, nicht? Dass es ein Netz von Versicherungen und Haftpflichtsvorsorgen und sowas gibt und dass es Eigentum transferierbar ist und so weiter. Einerseits, und dass aber die Teilnahme an diesem Rechtssystem abhängt von Teilnahmen an anderen Funktionssystemen. Mhm. Und wenn man da eine Teilnahme sozusagen herausbricht, nicht? Dann kollabiert das Zusammenspiel. Und wenn das an zentraler Stelle geschieht, dann gibt es nur noch die negative Integration. Ich habe keinen Ausweis, also kann ich keine Sozialhilfe beantragen. Ich kann keine Sozialhilfe beantragen, also kann ich keine Wohnung haben. Wenn ich auf der Straße lebe, kann ich meine Kinder nicht zur Schule schicken. Und nicht, dann gibt es diesen negativen Feedback. Das müsste man beschreiben können und Das heißt, weder es zu rechtfertigen, noch Wege zu zeigen, wie man davon wegkommt. Also wenn man Maßnahmen ergreifen will, muss man sehr spezifische Ziele haben und sehr spezifische Randbedingungen haben. Das kann nicht wir können nicht die Gesellschaft verbessern. Aber man kann natürlich sehen, dass man bestimmte Exklusionen abschwächt, nicht, die sich ergeben, wenn jemand eben kein Einkommen hat, oder.
Nach welcher Maßgabe eigentlich? Wenn uns die Gesellschaft selber keinen Maßstab gibt, wo sollen wir den Maßstab hernehmen, das eine abzuschwächen und das andere zu stärken?
Ich weiß nicht, ob ich das Maßstab nennen würde, aber jedenfalls ist die globale Ordnung auf funktionale Differenzierung aufgebaut. Das heißt, das Recht, die Politik, die Wirtschaft, die Erziehung und so weiter sind relativ autonome Subsysteme. Und nur in der Regionalisierung dieser Trennung gelingt es nicht, sie dann nochmal zu kopieren in Brasilien oder in der Sowjetunion. War auch alles hat ja auch eine historische Seite, nicht wahr? Wenn es, der faktische Zustand ist eben durch eine Geschichte geprägt, die sich nicht so weit, nicht einfach ignorieren lässt im Sinne einer, wir machen es besser, Politik. Und an der Geschichte hängt natürlich auch viel an positiven Möglichkeiten, nicht? Wenn man quasi eine Wirtschaft hat, die im Wesentlichen über Familien integriert wird, nicht? Das ist ja zunächst einmal ganz unmodern. Mhm. Aber es ist typisch für die südchinesische Hongkong-Taiwan-Wirtschaft, es ist typisch für Mexiko, es ist typisch für Brasilien. Und es kann dann als korrupt beschrieben werden, nicht? Und es kann auch wegen der Unfähigkeit von dort aus wesentliche strukturelle Änderungen der Gesellschaft einzuleiten, kritisiert werden. Es kann kritisiert werden, weil der Staat sich neben einer solchen Großfamilienordnung nicht durchsetzen kann. Aber das Erste ist zunächst ja mal, dass man das zutreffend beschreibt und gewichtet und nicht mit Ressentimentbegriffen vorbelastet. Also wie zum Beispiel Ausbeutung.
Der Hauptvorwurf oder das Hauptmissverständnis, oder vielleicht ist es kein Missverständnis, ihres Theorieentwurfs ist der, dass den Kritikern die Sinnhaftigkeit fehlt, überhaupt in dieser Weise über Gesellschaft zu reden, wenn derjenige, der den Entwurf macht, nicht gleichzeitig auch die Vorstellung der Verwirklichung eines Subjekts impliziert, das ja doch nur an der Gesellschaft teilnimmt, um sich darin zu verwirklichen. Ihr Ansatz ist ein völlig anderer und ihm wird vorgeworfen, dass er keinen Begriff von Ethik, oder jedenfalls keinen vernünftigen und auch eigentlich keinen einer politischen Moral überhaupt zulässt. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, oder ich würde halt nicht sagen, nicht zulässt, aber herabstuft. Dass die Politiker moralisch reden, kann man natürlich nicht übersehen. Dass Ethik eine Art von, oder Ethikkommission eine Art von Veranstaltung ist, die es erlauben, von Interessen zunächst einmal abzusehen. Das hat einen bestimmten Platz in der modernen Gesellschaft, dass man sich für eine Problemdiskussion zusammenfindet, die von Interessen abzieht, bessere Lösungen sucht. Nur Das ist noch keine Gesellschaftstheorie. Man braucht eine Gesellschaftstheorie, um zu erklären, dass das auch vorkommen kann.
Aber nicht unbedingt vorkommen muss.
Nicht unbedingt vorkommen muss.
Also Sie können aus Ihrer Theorie keine Gewähr dafür geben, dass nicht auch unmenschliche und faschistoide Systeme sich entwickeln.
Nein, wie sollte man das als faktische Möglichkeit ausschließen können? Wenn man das tut, dann läuft man ja blind in eine solche Situation hinein. Man kann doch bestimmte strukturelle Zwänge der modernen Gesellschaft erkennen und dann sehen, dass sie zum Beispiel Fundamentalismus zulässt und sogar ermutigt, im Kontrast mit den Folgen von Globalisierung, die nicht jedermann willkommen sind.
Ach so, Ihnen geht es also darum, sozusagen die Bruchstellen zu beschreiben, um die Ideologien, die an diesen Bruchstellen entstehen, notwendigerweise entstehen oder sogar durch die sich diese Bruchstellen nur äußern können, so zu beschreiben, dass man dann diesen Ideologien auch adäquater gegen übertritt, als sich möglicherweise falsch in sie zu verbeißen.
Es ist also ein bisschen Luft aus der unnötigen Aufregung herauszulassen, nicht wahr? Und dann zu sehen, was man machen kann mit einem besseren Verständnis von strukturellen Widerständen und strukturellen Problemen.
Das Ethos Ihrer Theorie ist gleichsam, dass es keins gibt oder keins geben kann, sondern dass Ethik und Ethos etwas ist, das in der Gesellschaft einen ganz bestimmten Ort hat, eine ganz bestimmte Funktion, aber niemals die Theorie der Gesellschaft bestimmen kann.
Ich denke, das ist eigentlich eine Frage der, was machen wir mit den Ausgeschlossenen, die nicht zustimmen? Nicht? Und in der Wissenschaft sollen die gefälligst eine bessere Theorie schreiben. Aber vom Ethos her, von der normativen oder moralischen Grundlegung gesehen, kann man eigentlich mit denen gar nicht umgehen. Die sind eben dann irgendwie Heretiker oder was immer. Und ich finde es einfach, das Ganze auf ein bloß wissenschaftliches Terrain rüberzuspielen, finde ich also auch wiederum politisch sinnvoll. Wenn man jede Behauptung von Kriterien, jede Behauptung von Ausgangspunkten, Prämissen und so weiter oder von Theoriestrukturen, schafft ja immer Leute, die nicht zustimmen.
Ja, die sagen, das ist nicht so.
Es ist nicht so oder es ist unakzeptabel, das so zu beschreiben. Und was macht man mit denen?
Ja, die haben halt Unrecht.
Ja, wenn man eine normative Grundlage für die eigene Theorie behauptet, wenn man das nicht tut, wie ich es versuche, dann sagt man immer wieder, dann schlag doch mal was vor, macht es doch besser. Mhm. Macht doch eine bessere Theorie, die also eure Gesichtspunkte besser in den Vordergrund rückt oder was immer.
Eine Theorie ohne normative Grundlagen, ist die überhaupt möglich?
Ich denke, ja. Das heißt natürlich, es hängt davon ab, was man unter normativ versteht, nicht wahr? Aber wenn man mit der Theorie zugleich vorschreibt, dass andere sie annehmen müssen oder in eine Zone des Schlechten, der Unmaßgeblichkeit, der was weiß ich, wie man das klassifizieren will, abrücken, dann finde ich, ist das erstens nicht wissenschaftlich gesehen, denn man müsste ja den anderen die Chance geben, es besser zu machen von ihren Vorlieben her. Und außerdem braucht man das gar nicht, nicht. Und das meine ich eben mit dem politischen oder moralischen Gehalt von Theorien. Wenn die das in Anspruch nehmen, klassifizieren sie ihre Gegner damit. Und das möchte ich vermeiden.
Also Sie haben an anderer Stelle mal etwas Ähnliches gesagt und haben gesagt, meine Theorie ist so etwas wie ein Experiment. Also ich fühle mich dem Experimentalwissenschaften mehr verwandt als meineshalben den ethischen Wissenschaften.
Ja.
Aber auch für Experimente muss es sozusagen gemeinsame Ausgangsbedingungen geben. Und in der Naturwissenschaft ist das sehr einfach. Da gibt es eine messbare Natur und eine Mathematik, von der wir auch nicht so genau wissen, warum sie so ist, wie sie ist, aber sie ist so. Und mit Hilfe von Messungen und Mathematik schafft man eine Grundlage, über deren Ethik und über deren Sinnhaftigkeit schwer zu diskutieren ist. Aber wie ist das in der Gesellschaft?
Also ich denke, die erste Aufgabe, deswegen Experiment, ist einmal eine Struktur vorzustellen, die man dann verbessern oder ablehnen kann, wo man sich überlegen kann, wie können wir eine Alternative konstruieren, die anderen Interessen besser gerecht wird und zugleich in der Komplexität oder was immer überlegen ist. Aber wenn man gar nicht erst versucht, solch ein Formenwerk zu produzieren, dann ist eine Aufgabe, die an sich da ist, wird dann nicht bedient. Dieser Kollektivsingular ist so verhängnisvoll, weil der einfach eine Nicht-Thematisierung des zentralen sozialen Problems. Viele Menschen erleben und handeln gleichzeitig. Und da gibt es keine Ordnung in der Gleichzeitigkeit. Die Subjekttheoretiker oder die Sinntheoretiker geben darauf eigentlich keine Antwort.
Aber gleichzeitig haben sie den Vorzug, vielleicht behaupten sie den nur, glaubwürdig zu sein. Das, was Adorno ja nie verheimlicht hat, dass es eine sehr persönliche, eine sozusagen ins Individuum hineinreichende Motivation seines Denkens gibt, nämlich das, was er nicht identische oder was auch immer nannte, das schon auf eine personale Erfahrung zurückgeht, des vielleicht privilegierten Intellektuellen. Das sind alles Dimensionen, die ihrer Theorie nicht vorausgehen und die sozusagen von den Kritikern auch vermisst werden, weil sie gar nicht verstehen, wie man ein Gedankengebäude konstruieren kann, das auch noch als Experiment funktionieren soll, ohne dass der Experimentator Farbe bekennt.
Naja, ich meine, das kann man relativieren. An sich habe ich natürlich schon den Eindruck, das Gefühl und auch den Willen, das zu bekennen, dass die Theorie etwas leistet. Nicht? Ein besseres, komplexeres Verständnis der modernen Welt.
Und das wird aber bei Ihnen nur erreichbar sein durch eine bestimmte Vollständigkeit.
Ja.
Denn die anderen haben es ja vorweg schon beantwortet, dass sie sozusagen in Anführungszeichen bestimmte Haltungen mitteilen, die, wenn man sich mit ihnen identifiziert, Heilung bringen.
Das sehe ich einfach nicht. Oder ich sehe es nur als eine Spätfolge von, sagen wir mal, Phantomschmerzen, die man im 19. Jahrhundert mit Sinnverlust und was weiß ich, Entfremdung und Ausbeutung und all diesen Begriffen, die reagierten auf eine komplette Veränderung der Gesellschaftsstrukturen um 1800. Also die Ermordung des Königs, die Beschäftigung der Leute außerhalb des Hauses, Schulen, Fabriken, Büros und so weiter und so weiter. Es hat also so viel Brüche gegeben der Tradition, dass infolgedessen gleichsam so eine Formulierung wie Sinnverlust oder Mangel an Selbstverwirklichung oder Emanzipation, was immer das dann bedeuten kann, auftaucht. Aber das ist keine ausreichende Grundlage. Das ist also eine Art von Reaktion auf etwas, was in der Reaktion nicht begriffen wird.
Sie haben Phantomschmerzen gesagt, das ist ja ein interessanter Begriff.
Ja, weil es eine Amputation war. Früher war man in der Gesellschaft geborgen und aufgehoben, hatte seinen Platz, guten oder schlechten. Das ist jetzt vorbei und genau deshalb kommt diese Klage. Sinnverlust, Orientierungsverlust und so etwas.
Das heißt, es gibt überhaupt niemals transzendentale Voraussetzungen des Denkens. Das haben Sie ja auch in Ihrer Husserl-Rede deutlich gemacht, dass Sie Husserl lesen minus Transzendentalsubjekt.
Ja, ja. Im Wesentlichen kann man das über Selbstreferenzfiguren reinbeziehen, denke ich. Nicht, dass man also, wenn man sagt, die Gesellschaft kann nur in der Gesellschaft beschrieben werden und die Beschreibung muss eine Operation sein, die die Gesellschaft toleriert, also Kommunikation. Dann ist das eigentlich aufgefangen, denke ich. Nur es ist zirkulär geworden irgendwie. Und es ändert sich historisch mit der Veränderung von Aufmerksamkeitsschwerpunkten, die die Gesellschaft selbst erzeugt, oder auch mit der Hilfe von Theoriefiguren, die etwas beleuchten und etwas anderes abdunkeln.